haben dann auch lange Couchsurft, also wir haben keine eigene Wohnungen gehabt, haben dafür bei unseren Schwestern und Freunden immer irgendwo untergekommen. Das war natürlich auch mega Support gewesen. Darum, wir haben es nicht als Risiko gesehen. Es war am Anfang wirklich einfach ein Projekt gewesen, wo wir mega Spass dran hatten. Und dann ist es wie immer grösser geworden und irgendwann wird das schon so bewusst, oh, jetzt haben wir Geld gekriegt, jetzt haben wir ein Team. Und dann ist es wie so ein bisschen riskanter geworden, weil halt etwas zu verlieren gehabt hast.
Kytro spezialisiert sich auf Reduzierung von Lebensmittelabfällen im Gastgewerbe. Mit modernster Technologie und Datenanalyse bietet Kytro eine Lösung, die die Lebensmittelverschwendung messen, analysieren und minimieren kann. Mein Name ist Fabio Schmid und ihr hört Upbeat, den Startup-Podcast von der Schweiz. Herzlich begrüßen im Coworking Space der Daten für heute Anastasia Hofmann. Sie ist Co-CEO und Co-Founderin von Kytro. Herzlich willkommen, Anastasia.
Merci, dass ich auf da bin.
Sehr, sehr gern. Wie kaufst du privat am optimalsten ein, dass es eben nicht zu Lebensmittelverschwendung kommt?
Privat, ich würde sagen, ich kaufe sehr ineffizient ein, weil ich gehe fast jeden Tag in den Laden. Also es ist natürlich auch ein Luxus, wenn man in der Stadt wohnt, dann kann man schnell mal das kaufen, was man gerade im Moment braucht. Und so verschwendet man halt ein bisschen weniger, weil man wirklich immer nur für die nächsten vielleicht 2-3 Gerichte etwas einkauft.
Das ist eigentlich eine gute Lösung.
Ja, aber es ist halt nicht sehr effizient.
Ja, das stimmt. Du musst halt dann auch wieder jedes Mal in den Laden, aber eben, wie du sagst, wenn du im Wohnsten gerade drin bist, wo es einen Haufen Läden hat.
Ja, von dem her. Aber wenn man auf dem Land wohnt oder halt nicht so viel vielleicht eine Familie hat, ist das natürlich vielleicht nicht so eine gute Lösung.
Jetzt, was ist genau die Business-Idee hinter Kytro?
Die Business-Idee ist, zum Lebensmittelabfall automatisch zu messen und zu analysieren, um dann den Gastronomiebetrieb, also Köche oder auch F&B-Managers zum Beispiel, eine genaue Übersicht zu geben, wie viel von was wann entsorgt wird. Und so können sie ihre Arbeitsprozesse optimieren und Food Waste einsparen.
Sie wollen selber eine Firma gründen? Mit UBS Key for Business finden Sie die passende Lösung. ubs.com/ubskey4-business.
Und wie wird eure Lösung angewendet im Alltag?
Genau, also unsere Lösung besteht aus einer Hardware. Also es ist einerseits eine Waage und drüber hat es wie so eine Kamera und Lichter. Und dann kann man sich das so vorstellen, die Betriebe stellen ihre grüne Tonne auf die Waage drauf. Jedes Mal, wenn was entsorgt wird, macht es ein Foto, wenn das Essen schon im Abfall eigentlich gelandet ist. Also sie müssen nicht eintippen, sie müssen nicht warten. Es ist eigentlich sehr, sehr gut integriert in ihre bestehenden Abläufe. Und so wird das automatisch gemessen. Wir schicken die Fotos und die Daten dann durch unsere Machine Learning Pipeline, wo es automatisch identifiziert wird. Dann sind die Daten auf einem Online-Dashboard verfügbar, wo sie sich können einloggen und genau sehen, wie viel wenn wo entsorgt wird. Und dann Daten allein sind ja schon mal ein Start. Dann weiss man, wo steht man. Manchmal merken wir, dass Kunden je nachdem noch ein bisschen mehr Support auch brauchen. Also meistens unterstützen wir unsere Kunden dann auch mit quasi ihrer Beratungsdienstleistung, wo sie dann einmal im Monat bis einmal im Quartal, das kommt ein bisschen darauf an, auf ihre Bedürfnisse, mit jemandem von unserem Team im Kontakt sind und durch die Daten durchgehen, Ziel setzen, anschauen, was für Massnahmen können ergriffen werden. Also da beraten wir sie auch drin, weil manchmal eben Daten allein vielleicht noch nicht gerade zu Aktionen führen.
Also eure Technologie schaut eigentlich den Abfall selber an.
Genau.
Und anhand von dem wird dann, also zum Beispiel jetzt das Restaurant sagt, okay, gut, wir haben den Monat so und so viel Abfall gehabt, vielleicht müssen wir weniger einkaufen. Also das ist eigentlich dann das Ziel, oder?
Genau. Also man kann verschiedene Massnahmen ergriffen. Man schaut vor allem erstmal, wo kommt der Abfall am meisten vor. Also was ist die Ursache? Ist es Überproduktion? Sind es Tellerrückläufe? Meistens bei unseren Betrieben, also wir arbeiten wirklich mit grösseren Hotelgruppen zusammen. Die haben ja meistens ein Buffet oder auch Kantine. Und dann ist meistens Überproduktion das Erste, wo man anschaut. Und dann eben sagt, okay, Stärkebeilage, die man entsorgt, so und so viele Kilos produziert, einfach mal 20% weniger, weil ihr werdet immer noch Abfall haben.
Und eure Technologie gibt dann auch wie Tipps, wo denn zu viel produziert worden ist. Jetzt zum Beispiel, Herr Riffelstock ist diese Woche, weiß nicht, wie viel Kilo zu viel, so.
Genau, es gibt dann wie so auf dem Dashboard auch eine Funktion, wo sie können verschiedene Artikel quasi beobachten. Das bringt so ein bisschen, einfach einen Fokus drin, weil sonst sind sehr, sehr viele Daten und man ist vielleicht ein bisschen lost. Und dann können sie wie es die Artikel beobachten, die vielleicht am meisten verschwendet werden. Und direkt, dann sehen sie dort so Insights. Eben, es wird immer meistens am Freitag weggeschmissen oder entsorgt. Immer so und so viel normalerweise, also ein Gramm pro Trash-Event. Und dann gibt's wie so eine Dropdown von Massnahmen, die sie können auswählen, die sie zusammen mit dem Food Waste Consultant eigentlich dann besprechen. Und natürlich in Zukunft werden wir das auch automatisieren, dass eigentlich weniger von der Analyse noch auf dem Dashboard ist und mehr einfach von den Actions.
Was gemacht werden muss, genau, um das zu verhindern. Okay, spannend. Und wie sind wir auf die Idee gekommen?
Genau, das ist ja ein bisschen eine Nische-Idee. Ich habe meine Mitgründerin Naomi an der Hotelfachschule in Lausanne kennengelernt. Also wir haben selber in der Industrie geschafft. Ja, eigentlich denkt, sind wir dann die Uni gegangen, weil man denkt, wir arbeiten nachher in Hotels oder im Gastgewerbe. Und dadurch haben wir natürlich Food Waste sehr, sehr oft miterlebt. Das ist natürlich Teil davon. Und dann im 2015 haben wir mal ein Praktikum in Miami gemacht zusammen. Also wir sind auch dort dann wirklich gut befreundet gewesen. Und in den US, also es ist allgemein Portionengröße natürlich extrem. Und dort ist auch wirklich noch der Kontrast krass gewesen mit den obdachlosen Menschen, die auch Miami Beach dort gewohnt haben. Wir fahren dort jeden Morgen durch in so einem Luxushotel, wo man dann bei Events so viel Essen wegschmeißt. Und das hat uns dann angefangen zu stören. Wir haben uns gefragt, okay, wie viel wird überhaupt entsorgt? Weil wir haben einfach nur so das gesehen, was wir halt täglich miterlebt haben. Wir haben gemerkt, es gibt fast keine Daten. Und so ist eigentlich dann die Idee kurz, dass man sagt, okay, wir müssen erst mal messen, bevor wir überhaupt können etwas reduzieren.
Ja, das South Beach Rodeo Drive ist obdachlos, ist genau. schon heftig. Ja?
Genau.
Ja. Okay. Und wie lange hat es jetzt gebraucht vor Idee, die wir dann zur Marktreife?
Ja, die Idee, die ganz, ganz erste Idee haben wir 2015 gehabt. Dort ist auch noch so, das ist eigentlich dort entstanden, weil während der Uni, dort sind wir noch am Studieren gewesen, hat es so eine Competition gegeben, wo man sich Waste Management und Sustainability im 2025 vorstellen. Das wäre jetzt nächstes Jahr, vor 10 Jahren also. Und dann, dort ist die Idee noch so ein bisschen weiter gewesen, unfokussierter, aber auf alle Waste Types. Also, es ist so ähnlich in Analyse gegangen, um es zu reduzieren, aber wirklich nicht nur Food Waste. Und so ist das dann entstanden, aber wir haben dann uns ziemlich schnell im 16 dann auf Food Waste fokussiert und Firma im 17 gegründet. Also eigentlich, ja.
7 Jahre.
7 Jahre.
Ein bisschen mehr wahrscheinlich. Ja.
Okay. Im November 2017, ja.
Mhm. Wie läuft es bis jetzt?
Hey, gut. Also es gibt uns noch. Das ist sicher auch mal positiv. Und nice, also es sind sehr spannende 7 Jahre gewesen, auf jeden Fall. Also wir haben die Firma gegründet, da haben wir noch nichts gehabt. Also gerade mal knapp ein erster MVP, wo so 3D gedruckt war. Und ja, darum ist das eigentlich sehr, sehr spannende Zeit gewesen. Auch natürlich mit verschiedenen Krisen, wie Corona-Krise dazwischen. Das hat uns natürlich auch ja, viel Veränderung gebracht und wo wir müssen uns anpassen. Jetzt ist es spannend, weil die United Nations, die haben ja ein Nachhaltigkeitsziel. Und es wird jetzt mehr und mehr von der regulatorischen Seite gepusht, dass man eigentlich mehr Impact Reporting muss machen. Und das ist natürlich mega gut für uns, weil einerseits die grosse Gruppe bereits angefangen haben, zum Food Waste zu messen, eigentlich obligatorisch zu machen. Und andererseits ist es allgemein gut für die Umwelt, dass man dort im Impact Reporting mehr Regeln hat, finde ich.
Ihr seid beide aus der Gastrobranche. Ihr habt also kein Know-how so mit der Technologie gehabt. Und eben lustigerweise haben Sie davor schon gesagt, gestern war der Igor da gewesen, der euren ersten Prototype eigentlich programmiert hat.
Ja.
Wie ist das genau gelaufen damals?
Hey, ja genau, also wir sind, wie du sagst, wir haben eigentlich kein technisches Know-how gehabt, haben einfach gewusst von der Kundenseite oder von der Nutzerseite, was wir brauchen, also die Requirements, weil Naomi hat auch in der Küche lang geschafft, hat da wirklich auch die Prozesse kennt und wir haben gewusst, es muss automatisch sein, es darf kein Knopf an dem Gerät haben, weil es wird nicht gemacht. Also eben in der Küche ist es meistens ein riesen Stress, sie haben sind meistens auch zu wenig Leute, die arbeiten und ja. Du kannst nicht noch ein extra Projekt reingehen, das wird nicht möglich sein. Und so sind wir eigentlich drauf gekommen, dass wir gewusst ein bisschen so, visuelle Erkenntnisse können spannend sein, ob es funktioniert, haben wir nicht gewusst. Und haben dann natürlich jemanden gesucht, der uns in dem kann unterstützen. Das ist gar nicht so einfach gewesen am Anfang, aber wir haben dann damals über die ETH, der Webseite Co-Found.me, sind wir in Kontakt mit jemandem gekommen und er hat uns dann eben Igor, Momo und Alex vorgestellt. Sie sind damals noch Bachelorstudenten gewesen an der ETH und sie haben die Idee gehabt, dass sie möchten einen Verein gründen, wo so MVPs für Startups baut, wo eben das Know-how nicht haben. Also eigentlich hat das gerade perfekt gematcht und sie haben dann unser ersten Prototype mit uns gebaut.
Genau. Das ist ja Unicorn Corn Labs.
Genau, die haben sich, also der Verein nennt sich Unicorn Labs.
Mhm. Mhm. Und wer braucht, du hast vorher kurz gesagt, aber wer braucht Kitro heutzutage, so eben größere Hotels, aber auch Restaurants oder kleinere Betriebe? Wer sind so eure Kunden?
Mhm. Es sind vor allem größere Betriebe. Also man kann sich vorstellen, bis so Marriott, Hilton, Hyatt Hotels, also große oder auch Independent Hotels natürlich. Das ist ein Segment, das andere sind Kantinen und da können wir wirklich auch eben in Pflegeheim, also Gesundheitszentren, Krankenhäuser oder auch Universitätskantinen, zum Beispiel die EPFL ist einer von unseren grösseren Kunden, die haben im ganzen Campus haben sie Kitro installiert. Und dann gibt es jetzt neuerdings auch, oder seit ein, zwei Jahren sind wir auf Schiff, also Cruise Ships sind auch sehr spannend. Wir sind bis jetzt auf River Cruises, also die kleineren, die auf dem Rhein fahren. Aber da sehe ich auch großes Potenzial, um das noch weiter auszubauen.
Du hast vorher schon gesagt, es sind vor allem so Betriebe, die Buffet haben. Aber haben auch so à la carte, weißt du, wo jetzt nicht die grossen Mengen produziert werden, sondern kleinere und... Oder wie ist das?
Ja, wir arbeiten schon auch in Restaurants. Wir haben eine Restaurantgruppe, wo wir zusammen arbeiten in der Schweiz. Und dort ist es einfach auch spannend zu vergleichen, weil die haben ja alle gleiches Menü, sind verschiedene Standorte, sie haben die gleichen SOPs, also Standard Operation, Operating Procedures. Aber gleich der Food Waste ist komplett also unterschiedlich. Und das ist natürlich dann spannend zum Vergleichen. Aber wir können jetzt nicht aktiv die Restaurants akquirieren, weil wir einfach sehen das Volumen. Wir gehen lieber auf die Betriebe, die sehr, sehr viel Volumen haben, weil da können wir auch wirklich sehr viel Impact haben. Aber wenn Restaurants zu uns kommen, können wir das anschauen. Aber so die kleineren à la carte Restaurants, für die lohnt es sich meistens nicht.
Mhm. Was hast du in diesen knapp 8 Jahren jetzt für Erkenntnis gemacht, so im Gastrobetrieb? Wo ist so ein bisschen das Problem bei Lebensmittelverschwendung? Was denkst du?
Ja, also ich glaube, es hat wirklich gestartet damit, dass die Leute einfach, es ist wie so Teil von einem Prozess gewesen und man hat nicht so die Zeit gehabt, sich darum zu kümmern, weil eben, völlig verständlich, sie sind meistens understaffed und haben einen anderen Fokus und man hat es wie so als normal angesehen. Und wenn wir jetzt anfangen messen mit Kunden, meistens nach so einem Monat, schauen wir mal, okay, was ist jetzt in dem Monat entsorgt worden, wie viel? Und es ist meistens so ein bisschen der Aha-Moment, wo sie sagen, oh wow, hätte ich nie gedacht, dass es so viel ist. Weil ich so grosse Küchen, du als einzelner Küchenchef siehst ja nicht alle Mülleimer und was, wo, wer wegschmeißt, wenn du nicht dort bist. Die Köche schauen schon drauf, dass sie natürlich nicht viel Food Waste generieren, aber es passiert halt trotzdem. Und ja, das ist sicher das Erste, so das Wissen, mal die Daten zu sehen, wie viel wird überhaupt entsorgt und woher es kommt. Und dann halt das auch als Projekt intern aufzunehmen und sagen, okay, jetzt messen wir das und dann Schritt um Schritt gewisse Sachen anpassen, um dann dort halt besser zu werden.
Und ihr habt Kunden weltweit?
Ja, also wir sind vor allem mit zwei Hotelgruppen, Four Seasons und Hyatt, sind wir dann ziemlich schnell im Ausland auch gewachsen. Aber der Hauptkunde ist dann weiterhin in Europa und vor allem auch in der Schweiz.
Mhm. Und wie sind denn finanziert?
Am Anfang haben wir recht bootstrapped, nachher so Grants haben wir bekommen natürlich und irgendwann auch mit Investoren, am Anfang so Business Angels, Family Offices und jetzt auch neuerdings noch zwei VCs dabei. Also es ist eigentlich genauso haben wir uns finanziert.
Mhm. Und aktuell sind wir auf Investorensuche?
Nein, wir haben jetzt gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen im letzten November und sind jetzt wieder voll und ganz auf unsere Firma konzentriert und auf den Wachstum.
Und das haben wir für den Wachstum gebraucht, das Geld damals?
Ja.
Hast du Tipps für Gründerinnen und Gründer, die auf Investorensuche sind?
Ja, fange genug früh an. Ich glaube, das hört man zwar oft, aber es geht einfach wirklich immer länger, wie man denkt. Und man sollte vielleicht auch schon, also mein Tipp wäre, wenn man nicht Geld braucht, sollte man schon anfangen, mal eine Liste machen, ein bisschen Research, wer wäre spannend, wer würde passen, sicher mal geografischen Fokus, Industriefokus und so weiter, auch Stage für die Firma. Und dann bereits schon probieren, so ein bisschen in Kontakt zu treten, damit man so die Beziehungen aufbaut. Wenn man dann anfängt Fundraiser, hat man schon eine Liste ready mit Leuten, die einen bereits schon mal zu kennen. Das macht es dann vielleicht ein bisschen einfacher.
Also nicht nur das Geld, sondern auch die Person dahinter ist wichtig.
Ja, finde ich auch, ja.
Interesse für die Firma und so. Mhm.
Also es ist auch ein anderes Game, wenn, ja, es kommt gleich darauf an, welchem Stage das bist. Also am Anfang ist, wenn man mit Business Angels oder Family Offices raised, ist es sicher ein bisschen anders. Da ist die Person schon wichtiger, dass man dort auch eine Beziehung vielleicht aufbaut vorher. Bei VCs ist es dann nochmal, anders, glaube ich.
Wie hat sich's geschiftet, wo er, zuerst haben wir ja bootstrapped und nachher sind die Investoren ins Spiel gekommen. Wie ist so der Change gewesen dort? Man, am Anfang bist du wirklich auf dich allein, du kannst selber entscheiden, und nachher gibst du so ein bisschen, wird die Entscheidung auch ein bisschen ab. Wie ist das so für euch gewesen?
Bei uns ist es im Fall jetzt auch, wo die Investoren reingekommen sind, es hat sich nicht so viel verändert. Also die Entscheidung ist immer noch bei uns gewesen. Wir haben auch mega coole Investoren, muss ich sagen. Also wir haben nie ein Problem gehabt. Die sind alle sehr unterstützend, wenn man sie braucht, aber sie haben jetzt nicht gross uns drin geredet, sie haben uns eigentlich ziemlich frei machen lassen. Und jetzt mit den neuen VCs merken wir schon, dass die mehr natürlich noch also höhere Reporting Requirements haben und mehr noch dran sind. Was wir aber auch ganz cool finden in dem Moment, weil wir natürlich jetzt VCs drin geholt, wo wir glauben und wissen, dass sie uns jetzt in dem nächsten Stage können unterstützen, und da freuen wir uns eigentlich auf einen direkten Austausch.
Mhm. Habt ihr noch Pläne in Zukunft, um das Geschäftsmodell erweitern, oder?
Es gibt viele Pläne, ja. man kriegt natürlich immer viel Inputs von den Kunden und muss dann filtern, okay, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Aber ja, wir haben natürlich schon viele Ideen.
Das ist schon etwas, was du schon kannst verraten, oder?
Also vom Geschäftsmodell vielleicht mehr so das Produkt selber, wenn wir jetzt zuerst mal noch ein bisschen weiterentwickeln, im Sinne von, es ist eigentlich nie fertig. Also man sieht das ja auch mit den iPhones, gell? Es gibt immer neue Generationen, immer neue Funktionen. Und bei uns ist es auch so, zum Beispiel Integrationen sind sicher spannend im neuen Jahr, dass wir dort weiter dran arbeiten. Da haben wir schon angefangen, um es einfach noch integrierter mit bestehenden Software von den Kuchen, die sie schon nutzen, machen. Und das kann ja dann auch wieder ein Added Value für die Kunden sein. Das ist etwas, natürlich mehr auf Impact Reporting, also ja, es gibt einige Ideen.
Magst du dich noch an deinen ersten Kunden oder deine erste Kundin erinnern?
Ja, sicher. Das war Holy Cow in Winterthur. Sie haben,
wirklich?
Ja. Wir haben damals durch eine Kollegin, die dann bei Parseco Consulting, die Firma war, die Holy Cow gehört hat, sie hat uns da mit jemandem vernetzt, und dann haben wir dort für den ersten MVP, der von Unicorn Labs gebaut wurde, installiert, damals im 2017.
Aber Holy Cow, ist das wie McDonald's, ist das Franchise, oder ist das, das ist ja Kette, oder?
Ja, genau, das ist eine Kette.
Wieso nur Winterthur?
Wir haben nur ein Gerät gehabt. Und sie haben es ja auch erstmal wollen testen, das ist aber lustig, weil es ist eigentlich nicht unser Kundensegment jetzt, also.
Er hätte jetzt auch gesagt, ja. Ja, es ist ja wirklich so ein Fast-Food-Burgerladen, oder?
Ja, aber es ist gleich, also es hat gleich die Idee validiert, weil wir haben ihnen dann können helfen, eben so, sie haben halt vor allem viel zu grosse Portionen, also sie haben keine Portionierung gehabt für Pommes damals und haben einfach immer viel zu viel drin gemacht und so, und dort haben wir ihnen dann schon keine Unterstützung gegeben. Und von dort aus ist es dann wie weitergelaufen. Der zweite Kunde war Einstein in St. Gallen gewesen. Das ist dann natürlich mehr unser Kundensegment jetzt. Ja. Mhm.
Und wie sind sonst so die Feedbacks? Kannst du dich in irgendeines erinnern, wo dir mega so den Push geht und sagt, wir sind auf dem richtigen Weg?
Ja, sehr oft hat es so Feedback gegeben, wo dich dann natürlich motiviert. Also auch heute noch, wenn man mit gewissen Kunden redet, die sind so eben, irgendwie, wie sie über das Produkt reden und wie sie es dann auch, wenn wir sie hören, zum Beispiel, wenn wir ein Kickoff-Meeting haben wir letztens gemacht im Marriott in Basel. Das gehört zu der MHP-Gruppe, das ist ein Franchise Marriott. Und dort hat auch der Executive Chef von der MHP-Gruppe quasi das Kaicho gleich vorgestellt zum Team von Marriott Basel. Und es ist einfach mega cool, um da drin zu sitzen und zu sehen, wie er über das Produkt redet und wie das ihm geholfen hat, einfach auch so mega kreativ zu werden mit Abfällen und was er sonst noch machen kann. Mhm. Das ist natürlich mega motivierend.
Gibt es etwas anderes, ähnliches auf dem Markt, wie man ihr macht?
Es gibt verschiedenste Lösungen gegen Food Waste in allen Stages von der Supply Chain. Jetzt, wenn man auf unser Segment, Kundensegment schaut und was wir machen, gibt es vielleicht so ja, 4 direkte Konkurrenten, wo auch Lebensmittelabfälle messen. Hardware ist anders, meistens händisch auch oder nicht voll automatisiert. 3 nutzen auch AI, aber trotzdem ist es ein anderes Setup, wo man vielleicht eben entweder die AI selber muss trainieren oder man muss den Teller unter der Kamera heben und warten. Das sind so ein bisschen Unterschiede in der Hardware und dann wir sind eigentlich die Einzigen auf dem Markt, die wirklich Consulting auch anbieten und den Kunden durch die ganze Messperiode begleiten, weil wir einfach gemerkt haben, dann kriegen sie wirklich auch die besten Resultate.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelsseite.ch/upbeat machen. Abonnieren uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr eure Podcasts hört. Und dann verpassen wir sicher nicht die wöchentliche Folge. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Erzähl doch mal ein bisschen über deinen Hintergrund. Wie bist du in der Startup-Welt gelandet?
Ich bin, wie gesagt, an der Hotelfachschule gewesen, eigentlich weil mich eben das Hotel und Gastgewerbe sehr interessiert hat. Vor allem so die Möglichkeiten zum Reisen, verschiedene Sprachen, Kulturen und so. Täglich auch im Austausch zu sein. Und in der Startup-Welt, das ist irgendwie so recht, jetzt sind wir wie so 3K'd. Also es war nicht Plan gewesen. Aber wir haben wirklich dann die Idee gehabt, wie ich gesagt habe, dass während Miami schon im Praktikum, haben dann im letzten Jahr von der Uni immer mehr über das angefangen zu reden. Und am Schluss, wo wir dann 2016 im Sommer sind wir fertig mit der Uni, Naomi und ich haben dann nicht mehr aufhören, über das Projekt zu reden. Und es war eigentlich so utopisch gewesen in dem Moment noch, weil wir nicht gewusst haben, gibt es überhaupt eine Technologie? Aber da sind wir zum Glück auch naiv genug gewesen, zum denken, dass das eh easy möglich ist. Oder nicht easy, aber sicher irgendwie möglich. Und so sind wir eigentlich dann, haben wir gefunden, wir möchten an dem Projekt weiterarbeiten, haben uns dann angemeldet in verschiedenen Acceleration-Programmen oder Incubators und sind dann im Climate Kick, der ist von der EU gefundet. Man hat in Zürich so einen Incubator gehabt, da gibt es jetzt aber nicht mehr, das haben sie dann irgendwann aufgehört. Aber dort haben wir so unser erstes Funding gekriegt und einen Coach, das sind 5.000 Euro gewesen. Mit dem haben wir dann können eben Unicorn Labs vor allem, sie haben dann können den Prototyp bauen. Und so sind wir wie in der Startup-Welt reingekommen, haben wir verschiedene Pitching-Competitions mitgemacht, haben dann im ETH Rocket Hub unser erstes Büro gehabt, also das ist vom ETH Coworking, also in so ein Coworking-Space gehabt für den Entrepreneurs Club, und sind wir so immer mehr reingekommen eigentlich. Aber es ist, wie gesagt, nicht der Plan gewesen, als ich an der EHL bin, um nachher eine Firma zu gründen.
Und welche Station in deinem CV hat dir am meisten geprägt, wo du jetzt auch im heutigen Startup-Alltag oder Unternehmeralltag kannst nutzen?
Ja, der CV ist ja eigentlich von dem her nicht sehr lang, weil ich habe Matur gemacht und bin dann an der Hotelfachschule, habe vorher noch ein Praktikum im Zürich Marriott Hotel gemacht, bevor ich an der EHL bin. Das Praktikum in Zürich, das hat mich geprägt, weil das hat mir eigentlich so gezeigt, okay, Gastronomie oder Hotellerie ist wirklich cool, das gefällt mir und bin dann ja dann an der EHL, aber so sind eigentlich immer wie, Ist das so ins Rollen gekommen, aber es hat jetzt nicht eine Station gegeben, die mich jetzt im heutigen Alltag prägt, weil nach der Uni haben wir eigentlich direkt die Firma gegründet und das machen wir jetzt seit 7 Jahren.
Jetzt bist du Unternehmen eben so schon seit 7 Jahren. Es gibt viel Freiheiten, bringt aber auch Risiken mit sich. Wie bald ist das im Einklang?
Ja, es bringt auf jeden Fall viel Freiheiten. Das ist ja eigentlich auch das, was die meisten Leute so ein bisschen anziehen, glaube ich, weil man ja so ein bisschen eigener Chef oder eigene Chefin ist. Risiken gibt's auch. Für mich ist es wie so ein bisschen die Norm geworden, weil, wo wir gestartet sind, wir haben es nicht so als grosses Risiko gesehen, wir haben wie so nichts zu verlieren gehabt. Wir sind aus der Uni gekommen, haben keinen hohen Lebensstandard gehabt, haben nie einen grossen Lohn gehabt, darum ist es auch okay gewesen, um einfach ohne Lohn weiterzuarbeiten. Wir haben dann auch lange Couchsurfed, also wir haben keine eigene Wohnung gehabt, haben dafür bei unseren Schwestern und Freunden immer irgendwo untergekommen, das ist natürlich auch mega Support gewesen. Darum, wir haben es nicht als Risiko gesehen. Es ist am Anfang wirklich einfach ein Projekt gewesen, wo wir mega Spass dran hatten. Und dann ist es wie immer grösser geworden. Und irgendwann wird das schon so bewusst, jetzt haben wir Geld gekriegt, jetzt haben wir ein Team, jetzt müssen wir schon, dann ist es wie so ein bisschen riskanter geworden, weil halt etwas zu verlieren gehabt hast. Aber es ist wie so Alltag. Und, also, es haltet mich jetzt nicht wach in der Nacht. Aber es gibt natürlich immer schwierige Phasen und, ja, muss man irgendwie damit umgehen können.
Also kannst du gut abschalten, wenn du daheim bist?
kommt auf die Phase drauf an, muss ich jetzt ehrlich sagen, nicht immer natürlich. Also es kommt wirklich drauf an, was gerade so ansteht, was gerade momentan Challenges sind. Und je grösser die Challenge, desto weniger kann man dann abschalten. Und dann weiss man aber auch, hey, es geht auch wieder vorbei, wir lösen das jetzt. Und das ist jetzt einfach eine Phase. Mhm.
Gestartet sind wir das Zweite. Wie gross ist das Team jetzt?
Jetzt sind wir 21.
Wie würde ich deine Mitgründerin beschreiben?
Wie sie mich würde beschreiben? Oh mein Gott. Das ist auch schwierig. Wie würde mich Naomi beschreiben? Das ist eine gute Frage. Ich finde, Selbstschätzung ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, gell?
Darum frage ich es.
Ich glaube, sie würde mich als strukturiert beschreiben, ausdauernd, vielleicht ein bisschen ja, fokussiert, hoffe ich, dass sie mich als fokussiert beschreiben. Ja. Also man muss auch sagen, Naomi und ich sind eigentlich auch beste Freundinnen außerhalb vom Geschäft. Also wir gehen auch zusammen in Ferien und so. Und darum, ja, ich müsste sie mal fragen.
Und wie schaffst du so ein Team, eben am Anfang das Zweite und dann ihr beide voller Elan und die Idee kann umsetzen, aber nachher kommt irgendwann ein Team ins Spiel. Und es gibt auch manchmal dann schwierige Zeiten. Wie bald ist ein Team motiviert und vor allem auch innovativ?
Mhm. Ich glaube, also wie man es motiviert behaltet, muss auch dort dazu sagen, das Team hält auch uns motiviert. Also es ist so ein bisschen
Win-win.
Ja, es ist eine Win-win-Situation. Also wenn es wirklich schwierig wird, wenn du so denkst, oh, ich mag einfach nicht mehr, dann hilft es erstens, eine Mitgründerin zu haben, weil wir können uns wie gegenseitig natürlich, wenn jemand gerade irgendwie vielleicht nicht mehr so mag, dann kann die andere Person wie so ein bisschen mehr pushen und umgekehrt. Also das hat uns auf jeden Fall geholfen. Und dann, wo wir beide mal recht wirklich so denken, hey, macht es jetzt noch Sinn, dann hast du fürs Team, wo einfach so weiter schafft und du siehst, wie sie zusammenkommen einmal im Monat und wenn wir unsere Meister zu uns führen, dann bist du also doch das motiviert. Also es ist eigentlich so ein gegenseitiges Motivieren, glaube ich. Und die zweite Frage war,
wie bald ist das Team innovativ?
Es kommt, glaube ich, sehr darauf an, was für Leute du auch einstellst. Also schon im Recruitment-Prozess eigentlich schauen wir, dass unsere Werte übereinstimmen mit der Person, die dazukommt. Und eben so der Innovative, die Neugier, das ist eins von unseren, also vor allem Neugierde zum einerseits neue Ideen zu haben, Prozess zu sehen und zu optimieren. Also das geht in viele Bereiche. Aber das ist etwas, was uns wichtig ist. Und da schauen wir eigentlich, dass wir Leute einstellen, die das eigentlich auch schon mitbringen. Und dann willst du natürlich auch ihnen den Raum lassen, damit sie können den Austausch haben. Und das fördern wir natürlich dann auch mit gewissen Meetings, Product Vision Sessions und so weiter.
Mhm. Hast du irgendeinen speziellen Erfolg oder Meilenstein, wo kannst erzählen, wo euch als Team und auch euch beide Gründerinnen so sehr wichtig war?
Es gibt sehr viele Meilensteine. Es ist immer schwierig, wenn so einen in 7 Jahren musst rauspicken. Ich glaube, so eben der erste Kunde ist natürlich ein Meilenstein, also der erste zahlende Kunde, das erste Mal eine Rechnung schicken, das ist mega cool.
Wieso haben da auch Kunden gehabt, die nicht zahlt haben?
Die allererste, das ist wie gerade, also das ist so ein Pilot, wenn du ganz anfängst, das ist aber auch ein bisschen Startup-Krankheit und dann gibst du es gratis, weil du in dieses Produkt überhaupt nicht, also es ist ja nicht fertig, oder? Aber es ist sehr schweizerisch, dass man dann sagt, ah, ich gebe es da gratis, teste es mal. Aber das würde ich niemandem empfehlen, weil eigentlich, wir haben den Fehler halt auch einmal gemacht. Nachher zum Glück haben wir einen Coach gehabt, der gesagt hat, hey, ihr müsst anfangen, Geld verlangen, sonst wirst du deine Pricing Strategy nie testen. Das ist vielleicht auch ein Tipp an die Leute draussen, nicht gratis Pilots geben. Irgendwas müssen sie dir zurückgeben.
Du bringst ja Mehrwert.
Ja, eben, du musst ja auch Vertrauen haben, dass du
an dein Produkt bist. Ja, eben, genau, du musst ja an dein Produkt glauben. Und genau. Das kostet ja dann auch etwas.
Genau, aber das machen viele am Anfang so, ah ja, es ist ja nicht fertig und sie haben dann nicht dieses Vertrauen nicht. Aber gleich, ja. Darum erste zahlende Kunde, ich bin zum Glück der zweite Kunde gewesen. Und ich glaube, so ein Highlight ist jetzt aber, weil ich gerade von diesen Product Vision Sessions geredet habe, wir haben wie so mal eine Session kam mit dem Team und dann ist so ein Gespräch daraus entstanden und nachher haben wir wirklich so ein Machine Learning und Software Team etwas gefunden, wie sie können wirklich nochmal etwas viel, viel effizienter machen, wo Kosten eingespart hat und es hat uns mega dann auch durch die schwierige Covid-Zeit geholfen. Und das ist mega cool gewesen, dass so aus so einer Session so etwas wie eine Idee entstanden ist, wie man nochmal kann, jetzt in dem Fall Kosten sparen, aber in anderen Fällen Mehrwert für Kunden schaffen.
Unternehmertum braucht Mut und ein kompetentes Netzwerk wie das von UBS. UBS.com/entrepreneurs.
Was ist so eure Vision? Wo siehst du Kaitro in 5 bis 10 Jahren?
Die jetzige Version, oder?
Die jetzige, ja.
Ja, unsere Vision ist wirklich, dass wir in fast allen grossen Küchen natürlich sind, dass das wirklich eine Norm wird, dass man Geräte hat zum Food Waste messen. Es muss auch nicht mal unser sein, aber ich glaube allgemein, dass die Awareness Food Waste messen und reduzieren einfach grösser wird. Und wir somit auch, es gibt ja eben das Nachhaltigkeitsziel von der Vereinigten Nationen, wo man, sie sagen, bis 2030 wollen sie Food Waste halbieren. Aber sie haben jetzt auch gemerkt, man muss erst mal messen, bevor man weiß, ob man es halbiert hat. Darum ist das auch eigentlich nicht so ein smartes Goal oder Ziel. Aber ja, dort wollen wir eigentlich an und sie unterstützen oder allgemein Unterstützung geben, um das Ziel zu erreichen.
Letzte Frage. Was würdest du jungen Gründerinnen und Gründer auf den Weg geben?
Ja, es gibt verschiedene Tipps. Also ich glaube, wichtig ist sicher zuerst mal, die Marktrecherche gut zu machen. Also man hat ja manchmal so eine coole Idee und denkt dann so, wow, ist mega begeistert. Und dann vergisst man vielleicht ein bisschen auch zu überlegen, okay, wer könnte Kunde sein und würde die Person wirklich Geld dafür zahlen? Oder wofür würde die Person Geld zahlen? Also ich glaube, da muss man wirklich sich am Anfang, bevor man viel Geld ausgibt, wirklich mit den verschiedenen Kundensegmenten auseinandersetzen, Interviews führen und wirklich herausfinden, ist es wirklich ein Painpoint? Oder denke ich einfach, oh, das ist mega cool und bis ein bisschen biased. Ich glaube, wenn man das gut macht, dann hat man wie auch eine bessere Chance, dann mit dem Startup zu überleben, weil dann weiß man, okay, was braucht es, um Product Market Fit zu erreichen, und dann kann man mal ein MVP bauen und von dort aus weitergehen.
Anastasia, danke vielmals für das spannende Gespräch und weiterhin ganz viel Erfolg mit Kaitro.
Merci vielmals.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelszeitung.ch/upbeat machen. Abonnieren uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr eure Podcasts hört, dann verpasst ihr sicher nicht die wöchentliche Folge. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Schöne Woche, danke fürs Einschalten und tschüss zusammen.